Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast der Radiosender 80er, 90er, Audi Antenne Hamburg und Radio Hamburg.
Ich bin Markus Stehn, moin. Ihr sucht tolle Hamburg-Geschichten? Dann seid ihr hier genau richtig bei unserem Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast. Mehr Hamburg geht einfach nicht. Jeden Montag laden wir eine neue Folge hoch. Inzwischen sind es schon mehr als 550. In der neuesten Episode spreche ich mit Oberstleutnant Andreas Rapp. Er ist der Drohnenexperte der Bundeswehr hier bei uns in Hamburg. In den letzten zwei Folgen ging es um den Krieg der Drohnen, Putins Pläne für ein Großrussland und die Folgen für unsere Verteidigung. Wie aber sieht's mit unserer Hilfe für die Ukraine aus? Nochmal moin, Oberstleutnant Andreas Rapp.
Guten Tag, Herr Stehn.
Unterstützt der Westen eigentlich Ihrer Meinung nach genug die Ukraine in dieser Kriegsführung, in dieser Verteidigung, in der Sie ja eindeutig sind?
Also wir haben die Ukraine bisher am Leben gehalten. Das muss man ganz deutlich sagen.
Ohne unsere Unterstützung wäre
die Ukraine wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, den Kampf jetzt 4,5 Jahre zu führen. Ja. Das ist auch weiterhin essentiell, die finanzielle Unterstützung und auch die Unterstützung mit Rüstungs-, aber auch anderen Gütern. Mhm. Und die wirtschaftliche Verflechtung, die jetzt passieren, die Aufnahme von Flüchtlingen etc. Das war alles sicherlich hilfreich.
Absolut.
Die direkte Unterstützung, zum Beispiel mit Großgerät, war nicht ausreichend genug und nicht genug, um zum Beispiel schon im Jahr 23, als sie im Herbst, Sommer eine Offensive vorhatten, aus dem Raum Saporischschja Richtung Asow-Küste, sind nicht genug auch Großgerät und Munition bereitgestellt worden, um da einen Durchbruch zu erzielen. Mhm. Und auch ansonsten kann man durchaus die Kritik, denke ich, bringen, dass man sagt, wir sind teilweise zu lax, was das Sanktionsregime angeht gegenüber Russland. Und wir unterstützen die Ukraine nicht so, dass wir sagen, gut, ihr müsst gewinnen. Mhm. Es ist irgendwo zwischen Sterben und Gewinnen. Mhm. Es ist dort irgendwo dazwischen derzeit. Das würde ich, denke ich, so einordnen. Natürlich muss man da auch deutlich dazu sagen, dass jetzt niemand daran Interesse hat an einer horizontalen Eskalation.
Sprich zu uns.
Sprich, dass dieser Krieg auch noch tatsächlich zu uns rüberschwappt und zum Krieg wird. Und von dem her ist es an der Stelle, denke ich, auch verständlich, erstmal auch das Interesse des eigenen Staates durchaus zu bedenken. Mhm. Man muss aber auch deutlich sagen, aus unserer Sicherheitsperspektive darf die Ukraine nicht fallen und sie muss auch in Zukunft ein Land bleiben für unsere Sicherheitsarchitektur, das aus sich heraus lebens- und prosperitätsfähig ist. Ja. Und von dem her kann man, denke ich, sich da nicht hinter der Ukraine verstecken und sagen, wir geben euch gerade genug, aber nicht richtig ausreichend, dass ihr wirklich den Push machen könnt. Es ist irgendwo dazwischen. Also es ist irgendwo zwischen, ohne uns wären sie untergegangen, aber man muss sich auch der Kritik stellen, dass es zeitweise oder insgesamt manchmal zu wenig war.
Sollte der Westen denn so viel tun, dass die Ukraine tatsächlich, also sagen wir mal, ihre Grenzen zurückbekommt und sich verteidigen kann? Oder ist das doch immer so ein bisschen, ja, wir erhalten euch am Leben, aber einen richtigen Frieden, dafür sind nicht genug Kräfte da?
Also für die Zukunft und Sicherheit Europas wäre es sinnvoll, dass diese Landnahme, dieser Krieg nicht sich irgendwie lohnen darf. Weil das einfach einen schlechten Präzedenzfall in diesem für dieses Jahrhundert darstellen würde und auch andere auf Ideen bringen könnte. Oder je nachdem, wie es Russland dann geht, auf weitere Ambitionen. Die Ambitionen sind ja da. Die russischen Ambitionen sind ziemlich eindeutig formuliert worden. Regelmäßig, kurz bevor sie 2022 in die Ukraine voll anmarschiert sind, hatten sie ja im Dezember des Vorjahres nochmal Vertragsentwürfe zur Ausgestaltung der gemeinsamen Sicherheit zum einen mit der NATO und zum anderen mit den USA nochmal reingebracht. Mhm. Die kann man auch immer noch nachlesen auf den Seiten des Außenministeriums, stehen die noch. Und da wollten sie, und das Narrativ wird da schon lang verbreitet, also im Großen und Ganzen geht's darum, alles, was nach dem Zerfall der Sowjetunion gesagt hat, ich will raus aus Russlands Machtbereich, und flüchte mich dorthin, wo ich sicher bin, und das war nun mal der NATO-Hafen an der Stelle, das wieder zurück abzuwickeln und zumindest weitreichende Kontrolle darüber zu haben. Und das geht dann so weit, dass sie sagen, okay, die USA, ihr zieht bitte alle Atomwaffen aus Europa ab, am besten ganz raus aus dem Kontinent nach Möglichkeit. Europa, euch haben wir gern, aber nur als Einzelstaaten, am liebsten mit autoritären Systemen, mit denen wir vis-à-vis verhandeln kann, nicht als Block gemeinsamer, demokratisch motivierter Staaten, mit denen wir dort irgendwas aushandeln muss. Mhm. Und dann könnten wir mit euch allen Einzeldeals machen, wie auch immer der aussehen muss. Das kann von gewisser Kooperation bis hin zu Übernahme, Kontrolle und sowas gehen. Also dahingehend sind die Russlands Ambitionen und Ideen weitreichend und enden, und das ist ja ein bekannter Slogan, nicht an deren Grenze, weil Russlands Grenzen enden ja nirgendwo, gemäß Wladimir Putin, und wo immer mal ein russischer Soldat seine Füße hingestellt hat, das sei eigentlich auch Russland.
Genau. Solange der Ukraine-Krieg geht, glauben Sie, hätte Russland überhaupt die konventionellen, sagen wir jetzt mal natürlich, militärischen Fähigkeiten, um noch an der NATO-Grenze was zu versuchen, formuliere ich es mal?
Also einfach was zu versuchen, das würden sie wahrscheinlich hinkriegen. Das ist, die Frage ist tatsächlich was.
Ja. Also ein Angriff, also nicht nur eine Drohne rüberschicken, sondern tatsächlich einen konventionellen Angriff auf, die baltischen Staaten sind ja immer
im Die Frage ist immer, was soll das werden, zu welchem Ziel und zu welchem Zweck und wohin soll das gehen? Wenn es nur darum geht, sozusagen die Europäer aus der Einmischung sozusagen in Krieg in Ukraine durch die Unterstützung der Ukraine rauszudrängen, und man mehr oder weniger anfängt, einfach NATO-Gebiet irgendwie zu beschießen oder mehr Zwischenfälle herzuprovozieren. Mhm. Also die Fähigkeiten dazu hätten sie. Mhm. Die müssen aber dann mit der Reaktion dann auch rechnen und hätten dann nicht genug Kräfte dagegen.
Okay.
Da müssen die abwägen, ob es sich lohnt, tatsächlich an der Stelle eine zweite Front aufzumachen, in der Hoffnung, dadurch die Europäer, und das wäre mehr psychologisch. Aus der Unterstützung der Ukraine rauszudrücken und stillzuhalten. Also die Frage ist, knickt Europa ein, knickt die NATO ein oder hält sie voll dagegen? Wäre es möglich, und die Szenarien sind ja angemalt und von verschiedenen auch in verschiedenen Medien auch schon verbreitet worden, also dann zu Walki-Korridor, also diese Engstelle zwischen, wo es von Polen nach Litauen reingeht und das beiderseits begrenzt ist durch Russland, einmal ostseeseitig durch Kaliningrad. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es nicht Russland, das ist Belarus noch. Aber
ja, klar.
Aber es ist ja de facto, ist das ja, kann das als russisches Aufmarschgebiet begriffen werden. Mhm. Oder zum Beispiel ein anderes Szenario, was ja immer wieder auch mal öffentlich diskutiert wird, ist ja, dass in Estlands Osten die Grenzstadt Narva, das ist ja so eine Doppelstadt, da geht die Grenze durch. Auf der anderen Seite ist der russische Teil der Stadt, könnte man dort was machen. Also rein von der Möglichkeit her, mal irgendwo aus der Front eine Division oder zwei rauszuziehen und das zu tun, die physikalische Möglichkeit wäre da, denke ich.
Das ist ja logisch.
Würde allerdings aber auch zu Lasten dessen gehen, und sie stehen gerade unter Druck. Es geht zu Lasten der Front.
Mhm.
Und es geht auch zu Lasten des Personals, das sie gerade zu wenig haben, wo die Ukrainer in der Zeit jeden Monat auch mehr Verluste zufügt, als sie selber nachrekrutieren können an russischen Soldaten. Also es würde ein zweites Fass aufmachen oder eine zweite Front aufmachen, auf jeden Fall. Und ich hatte das vorher schon gesagt, die NATO wird jeden Zentimeter ihres Territoriums verteidigen, und das wird auch stattfinden, und daran sollte man keinen Zweifel lassen. Das wäre wirklich sehr, sehr hoch pokern mit der großen Risiko für Russland, dass es völlig nach hinten losgeht. Mhm. Und dass sie auf einmal zwei Fronten haben. Und auf der einen Seite steht die NATO, die dann eigentlich mehr oder weniger alle Zurückhaltungen fast fahren lassen kann.
Ja.
Und auf der anderen Seite steht die Ukraine, die in dem Fall natürlich sagt, jetzt ist die Gelegenheit günstig, den einen oder anderen Boden auch wieder gut zu machen, denke ich. Also ich denke, der Kreml wird sich das nicht nur fünfmal überlegen und der Generalstab, ob sie so eine Option bringen. Dass damit ständig gedroht wird, gehört mit zum Spiel.
Natürlich.
Dass wir das ernst nehmen müssen und uns entsprechend vorbereiten müssen, als ob, das gehört auch mit dazu. Mhm. Das muss man auch machen, sonst ist das Ganze nicht glaubwürdig. Mhm. Also ich kann dieses ich kann diese Politik leider nicht in Gänze verweigern und sagen, ich mache da nicht mit. Mhm. Und deswegen ist es auch sinnvoll und wichtig, dass wir uns, das Schlagwort lautet ja Kriegstüchtigkeit, aber genau, dass wir halt die Fähigkeiten haben und den Willen haben und entsprechend die Strukturen und Organisationen, wo wir sagen können, und hier kann glaubwürdig und auch so, dass es im Kreml gesehen wird. Mhm. Das ist glaubhaft, ist was da. Und da ist Truppe, die dort vor Ort ist und übt und gut ist, ist die härteste Währung. Mhm. Papier ist geduldig, klar, immer wieder, und Papier kann auch herausgefordert werden, aber Truppe ist harte Währung. Von dem her ist es, glaube ich, auch, war es, als wir das vor 10 Jahren entschieden haben, das ist 10 Jahre, dass es entschieden wurde, dass wir Kräfte ins Baltikum bringen. Mhm. Battlegroups aus allen NATO-Staaten. Mhm. Deutschland hat die Schirmherrschaft oder beziehungsweise die Führung für Litauen übernommen. Die Briten sind in Estland drin, die Kanadier machen, ja, machen Lettland, und die USA hatten sich damals mit Polen da zusammengetan. Und das war einfach, um zu sagen, ihr seid nicht allein und wir bringen Truppe rein als harte Währung. Zwar nicht viel, mhm, aber genug, um uns unmittelbar zu betreffen. Und das hat damals schon gut funktioniert, muss man sagen. Also der Effekt ist damit angekommen. Und jetzt haben wir ja, sind wir ja gerade dabei, als Bundeswehr zu sagen, mit Litauen, wir stationieren dort eine Brigade, also das ist die Kampfkraft von dem, was wir bisher dort hatten, mhm, mal 5, mal 6, mal 10, so ja, ungefähr. Ja,
Faktor.
Das ist harte Währung in dem, mhm, in diesem Spiel, möchte ich mal sagen.
Also ich höre daraus so ein, ich nenne es mal einen kleinen Angriff, halten Sie für eher unwahrscheinlich.
Die Frage ist halt immer, das ist halt echt ein Hochrisikospiel, ja, bei dem ich mit einem hohen Einsatz spiele und es nicht nur um die Truppe geht, die dort, mhm, eingesetzt wird, sondern um die Effekte, die dadurch losgetreten, mhm, werden. Und die muss man übersehen. Ich denke, wenn der Kreml zu der Überzeugung gelangen würde, dass die NATO sich nicht wehrt und daran zerbricht, mhm, und sich in internen Zwist auflöst,
klar, ja,
dann würden sie morgen noch anklopfen, mhm, so ungefähr, oder sobald die nächste Gelegenheit ist. Mhm. Wenn aber immer noch ein Restzweifel besteht, mhm, zumindest ein Restzweifel, mhm, oder gar die Gewissheit, dass es dort zu ernsthaften Kämpfen gehen wird und ganz zumindest Europa und die USA zum Großteil noch mit auch ihr Wirtschaftspotenzial, mhm, wirklich mobilisieren würden und Raketen dann nach Russland nicht mehr nur aus dem Süden, aus der Ukraine kommen, mhm, sondern zum Beispiel auch aus Norwegen zum Beispiel, klar, oder aus Finnland, mhm, oder von ganz anderen Richtungen, mhm, oder sowas, dann hätten sie ein echtes Problem. Und von dem her denke ich, dass das sehr sorgsam abgewogen werden muss und wird. Und wenn wir unseren Teil dazu tun und das nicht auf die leichte Schulter nehmen, dann denke ich, dass das auch vermieden werden kann.
Jetzt werden ja auch immer mal wieder so Szenarien diskutiert. Waffenstillstand in der Ukraine mindestens, wie auch immer. Und dann wird Russland aber in 2, 3, 5, was immer es da für Szenarien gibt, so weit sein und aufgerüstet haben, um dann doch Westeuropa / die NATO anzugreifen. Für wie realistisch halten Sie solche Gedankenspiele?
Also das... Die Aussicht, dass Russland einen Waffenstillstand nutzen könnte, um einfach seine Personal wieder aufzufüllen, Leute zu rekrutieren, auszubilden, Waffensysteme nachzubauen, Wunden zu lecken, zerschlagene Industrie wieder zu reparieren, Produktion wieder hochzufahren. Also das ist sicherlich valide und real, das anzunehmen, dass der Versuch durchaus stattfinden wird. Die Frage ist, inwieweit Russland das tatsächlich intern dann gelingen kann. Also die Frage ist, welche Dynamiken werden in Russland frei, wenn der Krieg in der Ukraine zu Ende geht mit so einem, wie auch immer dann politisch und in der Kommunikation verkauften, durchwachsenen Ergebnis. Und die ganzen Leute aber unter Waffen bleiben muss, weil man sie nicht zurück in die Gesellschaft lassen, genau, muss. Aber die Kriegswirtschaft weiter produziert. Mhm. Und die Frage ist dann, für was, wenn sonst alles knapp wird und die Leute so langsam, das Geld geht ja so tatsächlich, also Russland hat jetzt 4,5 Jahre lang, mhm, alles an Ressourcen, was sie hatten, dort in diesen Krieg reingekippt. Und das ist ja verbrannt, das ist ja weg.
Weg,
ja. Da ist ja nichts Produktives draus gemacht worden aus diesem Kapital. Und sie hatten damit ihre ganzen Ersparnisse aus 20 Jahren Ölverkauf, haben sie dort mit reingeworfen. Sie haben jede Menge Menschen verloren. Nicht nur die 1,4 Millionen, die derzeit Verluste an der Front sind, als Gefallene und Schwerverwundete. Auch die abgewandert sind.
Stimmt.
In der ersten, spätestens in der ersten als sie zum ersten Mal 300.000 mobil gemacht haben, im September 22 war das, dann sind gleich mal die gleiche oder doppelte Menge an Menschen haben das Land verlassen. Ja. Und die sind auch nicht wieder zurückgekommen. Mhm. Also die haben Personal verloren, die haben ihre Wirtschaft gerade, alles was nicht Militärwirtschaft ist, pfeift man muss sozusagen auf dem letzten Loch, kämpft ums Überleben. Die Anzahl der Insolvenzen von Betrieben ist in die Höhe geschnellt. Mhm. Gleichzeitig sind die Preise gerade für Energie haben sich deutlich verteilt. Sie können nicht mehr vernünftig miteinander kommunizieren. Also all diese Schmiere, die eine Wirtschaft zusammenhält, Kommunikation, Transport, Logistik, das ist alles sehr, sehr weit. Und Finanzen, muss man auch ganz deutlich sagen, ist deutlich, ich weiß nicht, wie viel tatsächlich noch da ist, wie Adam Smith einst mal sagte, der ehemalige britische Ökonom, es steckt sehr, sehr viel Ruin in einer Nation drin. Oh, ja. Aber es ist deutlich weniger geworden und alle Bereiche und Betriebe, wo immer sie können, schlagen Alarm, dass es auf kein gutes Ende zugeht, wenn das so weitergeht. Und wenn diese Kräfte jetzt alle freigehen, frei werden und weil der Krieg jetzt zu Ende ist und zur Kasse gehen und die Rechnungen und die Bilanzen offenlegen und man wirklich sieht, wo steht denn Russland jetzt da, weiterhin sanktioniert wird oder sanktioniert bleibt, sofern sie weiter rüsten und noch Teile der Ukraine besetzt hält, dann, denke ich, könnten auch wieder Dynamiken frei werden, die man vielleicht die ganze nicht derzeit schon absetzen kann. Aber also Russland würde große Probleme kriegen. Wirtschaftlich, innenpolitisch, sozial. Die haben sie jetzt schon, aber der Krieg hält noch so ein bisschen Deckel drauf. Und das, denke ich, würde nicht einfach werden für Putin und sein Sicherheitsapparat, das weiterhin zu kontrollieren.
Klingt sehr unwahrscheinlich. Kommen wir zum Schluss noch mal einmal auf die Drohnen zurück. Selbst wenn man moralische Bedenken gegen tödliche Waffen hat, die durch eine Software und nicht mehr durch Menschen gesteuert werden, glauben Sie, dass man diese Entwicklung überhaupt noch aufhalten kann? Also bisher haben ja Menschen immer noch das letzte Wort, wenn, ich sag mal, eine tödliche Waffe abgefeuert wird. Es geht ja aber tatsächlich dahin, dass KI, was ja letztlich auch nur Software ist, irgendwann entscheidet, ich greife den nicht den Bus an, sondern den Panzer. Was für ethische Fragen kommen da auf uns zu?
Also die Prämisse und klare Linie bei uns, aber auch zum Beispiel bei der Ukraine, ist, wir haben immer noch irgendwo den Finger auf dem Entscheidungsfindungsprozess drauf. Und die letzte Entscheidung trifft ein Mensch, der das bewerten kann, was dort passiert. Das ist so und ich denke, das kann man auch immer sicherstellen, dass das so ist. Dass wir vereinzelt Waffensysteme haben, die in einem eng zeitlich und räumlich begrenzten Raum selbstständig irgendwas auslösen. Das haben wir schon immer. Das nennt sich zum Beispiel Minen oder eine abgeschossene Sprenggranate oder sowas, die dann einfach über einer Fläche dort explodiert. Ob man mehr oder weniger sagt, gut, für so ein Waffensystem, für diesen Zeitpunkt an der Stelle, da wird KI unterstützt oder sowas, der Waffeneinsatz findet dann statt. Da muss man sehen, die Ukraine hat mit sowas experimentiert. Die hatten tatsächlich wohl nach eigenen Berichten mal einen Waffeneinsatz so gemacht, wo sie gesagt haben, ihr so und so viel Drohnen, und die Fläche. Und ohne, dass jemand hingeguckt hat, wird da jetzt eingesetzt. Im relativ kleinen Maßstab. Sie haben es dann aber gesagt, okay, das haben wir einmal gemacht, aber das Schwierige dabei ist, wenn sie keine, also ist es mal unabhängig von der ethischen Frage, die ich natürlich auch habe. Ich muss ja wissen, dass ich, also als Soldat muss ich ja immer auf der Seite, also ich zumindest muss auf Seite des Rechts und des Gesetzes stehen, sonst kriege ich ein Problem in meiner Kriegsführung. Das kann ich nämlich mir nicht verkaufen und das kann ich dieser Gesellschaft mit ihren Politikern, die uns tragen und für die wir ja einstehen, das kann ich ja nicht verkaufen. Das will die Gesellschaft nicht und wir wollen das auch nicht. Wir sind ja Teil dieser Gesellschaft. Also wir werden immer nach Recht und Gesetz kämpfen. Und da gehört nun mal dazu, dass ich weiß, sei dir deines Ziels zumindest so sicher, dass du weißt, was du dort bekämpfst und sagen kannst, das entsprechend ist ein militärisches Ziel, das da bekämpft wird. Und ich betreffe dort nur nicht Unbeteiligte, sodass das entsprechend auch im legalen Rahmen geht, dass wir innerhalb des Krieges, der genug Chaos und Gewalt bringt, wenigstens noch nach Regeln kämpfen dort und Zivilbevölkerung etc. schon. Darum geht es ja. Genau. Und das werden wir auch immer machen, weil anders verlieren wir den Krieg schon, Durch das, dass wir, wenn der Krieg selbst zum Verbrechen wird für einen selber, dann fällt das immer auf einen selber zurück und da können sie taktisch noch so viel gewinnen. Sie verlieren den Krieg und sie verlieren den Krieg auch im eigenen Kopf und in der eigenen Nation. Das ist, wenn sie dieses Trauma angucken wollen, da kann man durchaus den Vietnamkrieg als Beispiel hervornehmen, der aufgrund von irgendwelchen Metriken, wie viele Leute da zu töten sind, um auf der Siegesspur zu bleiben, unterschiedslose Angriffe möglich gemacht hat und verstärkt hat und das halbe Land in Schutt und Asche gelegt hat und entlaubt hat und riesige Folgeschäden verursacht hat. Und dieses Trauma, das da in den USA immer noch drin ist, in Vietnam, liegt ja nicht nur daran, dass sie es nicht geschafft haben, Vietcong zu besiegen, sondern auch, was sie dabei angerichtet haben. Und von dem her, ich denke, auf diesem Pfad sollten wir uns nicht begeben und von dem her, das spricht ganz, ganz stark dagegen, dass das vollautomatisch zu machen. Es gibt aber auch ganz handfeste Mittel. Ich will ja wissen, was mein Waffensystem gemacht hat. Das sogenannte Battle Damage Assessment. Also die Auswertung dessen, was habe ich denn jetzt eigentlich erreicht mit meinem Waffeneinsatz, die ist ja wichtig. Und da bietet mir ja zum Beispiel gerade die Drohne bis zuletzt ein Bild.
Stimmt.
Dass ich krieg. Und da kann ich zumindest 5 bis 10 Meter vorm Einschlag ja nochmal nachvollziehen. A, welches Ziel habe ich ausgewählt? Und vielleicht auch gesagt, das ist kein gutes Ziel, nimm ein anderes. Aber ich kriege auch das Bild, habe ich dann mit welcher Wahrscheinlichkeit schon mal getroffen. Wenn ich das komplett an eine KI abgebe, mit all diesen Fehlern auch, die noch macht, wenn sie Bildverarbeitung betreibt oder sowas, ob ich dann noch ein reales Lagebild habe, das ist eine rein praktische militärische Erwähnung, ob das dann überhaupt noch stimmig ist. Und ob das zumindest plausibel ist, was mir dort auf Dauer dort verkauft wird durch eine KI. Also von dem her, sowohl aus ethischen, aus juristischen als auch aus militärpraktischen Gründen werden wir immer, denke ich, die Hand drauf haben wollen. Und wir wollen ja auch, wir können das auch nicht. Ich kann nicht Kriegführung komplett einfach nur an technische Systeme abdelegieren irgendwo. Weil Krieg ja auch immer noch die Auseinandersetzung von Staaten miteinander ist. Also zumindest der überstaatliche Krieg und jetzt nicht einfach irgendwas, was nur Militär betreibt oder so. Also von dem her, ich denke, das ist ein komplettes Outsourcen. So wenig, wie man es an irgendwelche Söldnerheere outsourcen sollte, sollte man es komplett an irgendwelche Technik outsourcen. Das heißt, sie wollen ja immer noch als Staat insgesamt den Krieg auch noch selbst in der eigenen Hand haben und ich denke, da brauchen sie immer noch Menschen dazu, die aus diesem Staat kommen, die das machen.
Da waren ja richtigerweise jetzt auch viele ethische Argumente dabei. Glauben Sie technisch, dass man das auch durchhalten kann, wenn der Gegner eben doch auf vollautomatische Waffen setzt, wo eben kein Mensch mehr entscheidet, was treffe ich da eigentlich gerade?
Also, wie gesagt, wenn es nur zum Beispiel darum geht, wir haben diese Munition, es gab die Diskussion auch zum Beispiel, der eine oder andere erinnert sich noch Cluster-Munition.
Ja.
Oder wir haben es in der Bundeswehr immer Bomblet genannt. Das ist eine Munition, der verschießt sich mit Artillerie oder mit Luftfahrzeugen. Das ist eine Bombe, die öffnet sich kurz vor dem Ziel und es kommen ganz, ganz viele Kleinbomben raus.
Die irgendwann hochgehen.
Die sofort bei Aufschlag hochgehen, aber halt eine gewisse Blindgängerquote dabei haben. Also Dinge, die, weil sie dumm fallen oder sowas, nicht direkt explodieren. Und dadurch dann halt große Flächen belasten können mit nicht explodierten, aber zündfähigen Sprengstoff. Und das ist dann nachher, wenn nach dem Krieg der Farmer kommt und sein Feld pflügt oder die Kinder dort spielen und was finden, dann ist das da gefährlich, weil das weit nach dem Krieg dann noch Wirkung haben kann. Aus diesen Gründen hat man diese Munition in den 90er, 2000er Jahren angefangen dann zu ächten. Und wir hatten auch gesagt, wir wollen die nicht mehr herstellen, lagern und einsetzen. Viele Staaten jetzt, unter anderem, haben die Entscheidung jetzt wieder zurückgedreht. Unter anderem die Ukraine.
Sieht man, ja.
Weil es ja einfach, das ist halt eine Flächenwaffe, die setze ich ein, wenn ich zum Beispiel irgendwann halt, der Gegner belegt eine gewisse Fläche, das sind keine Ahnung, Anzahl Soldaten, da sind so und so viele Fahrzeuge. Und ich kann jetzt versuchen, die mit großen Vollgeschossen zu treffen. Da brauche ich halt viel, viel mehr oder ein kleines, das sich verteilt, aber die entsprechende Wirkung bringt. Also das ist eine Munition, die ist auch in Zeiten, wo Präzisionsmunition gestört wird, wenn es darum geht, eine Fläche zu belasten, ist das militärisch sinnvolle Munition. Ich kann jetzt, wenn es darum geht, AI und selbstständig, ich kann jetzt natürlich hergehen und sagen, gut, das, was ich bisher, und das trifft dort einfach per Zufall irgendwas, nach statistischer Verteilung. Ich setze jetzt aber genauso im engen Rahmen, AI gesteuert oder mit einer gewissen Metrik, so eine Suchzündermunition ein, die sich dort rausgeht, aber nur dort runter geht und dann entweder ein Ziel findet, identifiziert und trifft, Ich kann dort sogar noch die Möglichkeit geben, wenn es ein gut genuges System ist, dass es ein Ziel nicht angreift, wenn es auf den letzten Meter noch, das wäre zumindest eine Möglichkeit. Und wenn es kein Ziel findet, dass es entsprechend sich zur Umsetzung bringt oder deaktiviert und einen Stecker zieht oder sowas. Also da könnte man zum Beispiel solche Munition fortentwickeln. Man könnte Minen fortentwickeln, die selbstständig arbeiten. Diese Gedanken und Ideen dazu, die gibt es auch schon seit längerem. Intelligente Minenfelder, wo die Dinger dann selber das Laufen anfangen sozusagen und nach einer gewissen und dann aber klare Zieldiskriminierung machen, also genau wissen, wo, bei welchem Ziel sie sich denn umsetzen sollen und wo nicht. Und nicht einfach alles, was Druck auslöst, mehr oder weniger in die Luft springen. Also ich denke, dort wird es Systeme geben, die jetzt nicht immer eine Verbindung zum Gefechtsstand haben, die durchaus wirksam werden. Das ist aber nur eine Weiterentwicklung von Dingen, die wir auch in den 80er, 90er Jahren schon geplant hat und dann aufgrund des Ende des Kalten Kriegs dann nicht mehr angeführt hat.
Also ja, voraussichtlich Bundeswehr eher nicht allein entscheidende Waffen, nenne ich sie mal.
Nein, also jetzt so, ich sehe halt nicht, dass ich irgendwo eine, wie einst der Kaiser einem Drohenschwarm sagt, nun sieg mal schön und der fliegt dann los und tut dann irgendwas. Das wird nicht stattfinden. Also es muss, also wenn ich irgendwo der KI mehr oder weniger was gebe, dann ist das so zeitlich und räumlich begrenzt. Ich muss ja die eigene Kontrolle haben. Ich habe ja auch noch eigene Menschen auf dem Gefechtsfeld, die arbeiten wollen und die sollen ja nicht von eigenen Drohnen auch bekämpft werden. Und es sind vielleicht, ich muss ja... Wir müssen aussehen. Also die meisten Waffenwirkungen, die wir erzielen, wenn wir um Verteidigung reden, findet auf meinem eigenen Territorium statt. Und da sind ja vielleicht auch noch der eine oder andere der eigenen Bevölkerung da. Und ich möchte die Fläche, nachdem ich den Krieg hoffentlich siegreich beendet habe, ich möchte das ja auch wieder nutzen können. Also ich habe ein ganz ureigenes Eigeninteresse daran, mir dort nicht irgendwelche Gebiete zu schaffen,
zu verminen,
in denen ich die nächsten 10 Jahre nicht mehr reinkomme, weil dann mich ein aggressiver Schwarm von Killerdrohnen anfällt oder so.
Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Oberstleutnant Andreas Gapp, vielen Dank für das Gespräch.
Wenn du Frieden willst, rüste für den Krieg. Das ist dann wohl für uns in Europa die bittere Konsequenz aus dem brutalen Überfall Russlands auf sein Nachbarland. Zu etwas komplett anderem. Wohnungsnot ist eins der größten sozialen Probleme in unserer Stadt. Und das nicht erst seit neuestem. Die Gründung des ersten Wohnstiftes in Hamburg war schon im Jahr 1227. Inzwischen gibt es mehr als 50 Wohnstifte in unserer Stadt, die Menschen mit wenig Geld immer noch sehr günstige Wohnungen zur Verfügung stellen. Deswegen spricht Clemens Benke in der nächsten Woche mit Mike Greb von der Hartwig-Hesse-Stiftung. Ihr habt Lob oder wollt euch beschweren? Bei Lob abonniert uns gern, ansonsten meldet euch einfach bei uns unter der E-Mail-Adresse stadtnachrichten@hamburg-2.de. Und die 2 in der Adresse ist ein Wort, keine Ziffer. Ich bin Markus Stehn.
Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast der Radiosender 80er, 90er, Audio Antenne Hamburg und Radio Hamburg.